Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 18. Februar, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages, schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, denn wir haben heute früh natürlich auch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
So liefen die Hinspiele am Mittwoch in der Champions League.
Gladbach-Experte schätzt ein, Rose und Eberl bis Saisonende, geht das gut?
Endlich eine Medaille. Pfeiffer bricht den Bann bei der WM.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages. Und wir haben natürlich auch die Frage des Tages für euch.
Sollen bzw. können sich homosexuelle Fußballer zu ihrer aktiven Zeit noch outen? Das ist eine der Fragen, denen sich Philipp Lahm in seinem Buch Das Spiel, die Welt des Fußballs widmet.
Ja, und darin warnt er vor diesem Schritt. Er glaubt, dafür fehle sowohl im Fußball als auch im Umfeld des Fußballs Stand jetzt noch die nötige Akzeptanz. Er hat seine Meinung bei seiner Buchvorstellung so geäußert.
Wir reden auch immer über Rassismus und trotzdem passiert es im Stadion. Also man muss sich das genau überlegen, weil man fährt auch irgendwann zu Auswärtsspielen. Meistens jedes zweite Wochenende und es geht die eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft. Und das heißt, die einen Fans sind für die Mannschaft, die anderen Fans sind für die. Und ich sage nur, es gibt Gefahren. Ich würde es mir wünschen, wenn sich jemand outet. Es werden nicht alle für gut heißen, weil unsere Gesellschaft nicht so ist. Es ist nicht so, dass jeder Homosexualität gut findet, verschiedene Bereiche. Es ist nicht jeden so. Wir haben Social Media, wir haben es gerade vorher beschrieben, was da alles so passiert. Und da muss man enorm stark sein, um das alles zu verkraften. Darauf will ich hinweisen.
Den O-Ton haben die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID für uns bereitgestellt. Das ist also Lahms Eindruck in ungefähr 40 Sekunden plus Nachspielzeit.
Ja, und ich kann diesen Eindruck natürlich völlig nachvollziehen, muss man sagen. Sehr reflektiert, was er da sagt und sehr mahnend. Es ist schlimm genug, dass er es so sagen muss, aber es ist nachvollziehbar. Allerdings, dem gegenüber stehen jedoch dann 800 Spielerinnen und Spieler der deutschen Profiligen, die sagen in der aktuellen Ausgabe des Magazins Elf Freunde homosexuellen Kolleginnen und Kollegen ihre Unterstützung zu.
Und Christian Rudolf, Ansprechpartner für Vielfalt im Fußball beim Lesben- und Schulenverband LSVD, der hat zu Lahms Aussagen auch eine Meinung und die äußert er in ebenfalls knapp 40 Sekunden bei uns.
Philipp Lahm war 2007 einer der ersten Fußballprofis, die öffentlich über Homosexualität im Fußball gesprochen haben. Er hat damals ganz selbstverständlich einem Game-Magazin aus München ein Interview gegeben. Jedoch hat er schon kurze Zeit später in seinem Buch Fußballprofis im Männerbereich von einem Coming-out abgeraten. Dass er dies nun 10 Jahre später wiederholt, finde ich schade. Ich hätte mir an der Stelle vor allen Dingen gewünscht, dass er sagt, er persönlich würde sich aber wünschen, dass es im Fußball möglich wäre und er wird alles dafür tun und jedes Coming-out mit unterstützen.
Was denkt ihr zu diesem extrem wichtigen Thema, muss man sagen? Ist die Fußballöffentlichkeit wirklich so rückständig, wie Philipp Lahm befürchtet? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und es ist ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann bitte eurem Namen und sagt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema.
Stand jetzt. Aktuell.
Die erste Hinspiel-Achtelfinalwoche in der Champions League ist schon in den Büchern und wir blicken natürlich jetzt auch noch auf die Mittwochsspiele zurück. Die Dienstagsspiele, die hatte ich im Sport1-Fan-Talk mit Markus Babbel zusammen gesehen und heute gucke ich zurück mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Nils.
Eine große Ehre, moin.
Ihr seid nicht verwandt oder verschwägert?
Leider nicht.
Wir wollen uns um Sport kümmern. Wir gucken natürlich erstmal auf das Spiel der Dortmunder. 3:2 in Sevilla gewonnen. Ging ja los im typischen Dortmund-Stil. Hummels fälscht einen Suso-Schuss unglücklich ab. Schnell ins Hintertreffen geraten der BVB. Aber mit 3:1 dann in die Pause gegangen. Wie war denn das möglich?
Das weiß ich auch nicht. Ich war sehr, sehr erstaunt. Das war die beste erste Halbzeit seit Wochen, vielleicht die beste erste Halbzeit dieser Saison. Zumindest die beste erste Halbzeit unter Trainer Edin Terzic. Plötzlich hat der BVB wieder den Fußball gespielt, den man von ihnen sehen will. Konterstark und mit Haaland und Reus dann vorne zwei, die sich sehr, sehr gut verstehen. Ja, Dahoud machte, wie Wolf Fuß übrigens sagte, das wohl beste Spiel im BVB-Trikot seit seiner Ankunft vor einigen Jahren. Also es hat alles gepasst. Erste Halbzeit richtig stark.
Und Haaland jetzt 18 Tore in 13 Champions League Spielen, also das ist eine Mordsquote. Ja, aber es hat gepasst, alles im ersten Durchgang. Aber im zweiten Durchgang, da haben sie so ein bisschen auf Verwaltungsmodus gemacht.
Genau, sie haben defensiv einen harten und großen Kampf geliefert. Das hat mir sehr gut gefallen. Also jeder Zweikampf wurde bejubelt. Das hat man gerade an der Seitenlinie auf der Trainerbank, Edin Terzic, sehr, sehr gut gesehen. Aber das Spielerische ging ein wenig verloren. Was aber eventuell auch daran lag, dass der FC Sevilla auch einfach mehr gemacht hat als in Halbzeit 1. Zum Ende hin dann aber doch gut gezittert. Schade, dass der BVB nicht den Spielstil der ersten Halbzeit dann durchziehen konnte, weil zum Ende hin dann wahrscheinlich ja doch ein wenig glücklich das Spiel über die Zeit gebracht. In der letzten Szene der Partie hat Sevilla sogar ja noch den Elfer gefordert und an einem schlechten Tag gibt's den dann und dann gewinnst du dieses sehr, sehr gute Spiel dank deiner sehr guten ersten Halbzeit nicht.
So ging es nur 2:3 aus, aber wieder ein Gegentor nach einem Standard.
Das Problem nach wie vor akut und das ist genau das, woran der BVB in den nächsten Wochen weiterarbeiten muss. Weil wenn sie das einstellen und die Leistung aus der ersten Halbzeit konservieren und dann auch hier und da abrufen, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance auch im Verlauf der Saison noch ein gutes Ergebnis zu erzielen in der Bundesliga und auch der Champions League.
Weil sich auch Torwart Marvin Hitz jetzt mal wieder von seiner guten Seite gezeigt hat, eine tolle Parade gezeigt hat. Ist das jetzt ein Fingerzeig, dass es dieses Torwartproblem, was man versucht hat, ja bei Dortmund rein zu interpretieren, vielleicht dann doch nicht da ist oder nicht mehr da ist? Oder?
Ich würde es mir wünschen. Allerdings hatte ich auch beim Spiel gegen den FC Sevilla durchgehend das Gefühl, dass die Torhüterposition ein großer Unsicherheitsfaktor ist. Ich vergleiche das natürlich immer gern mit dem FC Bayern. Da hast du mit Manuel Neuer wahrscheinlich den besten Torhüter der Welt hinten drin, aber der strahlt dann eben auch etwas ganz anderes aus. Und Marvin Hitz, so wie er auch bei Ecken und Flanken zu den Bällen geht, wirkt das oft sehr unbeholfen und unsicher. Ich glaube nicht, dass das Torwartproblem jetzt nach dem Spiel behoben ist.
Aber 3 Auswärtstore, heißt das jetzt schon, das Ding ist durch, Herr Terzic?
Ich denke schon, zu Hause kann man gegen den FC Sevilla durchaus erneut gewinnen oder zumindest mal nicht verlieren und das würde ja in dem Fall reichen. 3 Auswärtstore, sehr, sehr stark, hätte man vorher nicht mit gerechnet, wobei ich mir auch sicher bin, dass man nach dieser 3:1 Pausenführung nicht so ganz zufrieden sein wird mit dem Endergebnis.
Souverän gespielt zunächst, dann doch wieder gewackelt, am Ende doch noch gewonnen. Was bedeutet denn so ein Sieg dann am Ende fürs Derby jetzt am Samstag gegen Schalke?
Ich glaube, das spielt keine allzu große Rolle. Das ist das Derby, da kommt es dann auf andere Dinge an und da ist dann auch der Faktor der zweiten Halbzeit sehr wichtig, Kampf und Leidenschaft. Und genau das wird ja auch Schalke 04 versuchen auf den Platz zu bringen. Und wenn man dann, wie ich eben sagte, die Elemente aus der ersten Halbzeit ja dann auch abrufen kann gegen den Tabellenletzten der Bundesliga, dann geht man erstens als klarer Favorit ins Spiel und wenn man das eben abrufen kann, auch als Sieger vom Platz gegen ja, Königsblau, die ja eine ähnliche Leistung benötigen werden, wie Dortmund es gestern in der ersten Halbzeit getan hat.
Als Sieger vom Platz gegangen ist im zweiten Spiel der FC Porto 2:1 gegen Juve. Porto eine Mannschaft, die traditionell im Achtelfinale meist ausscheidet in der Champions League. Jetzt hat man lange gedacht, bei diesem Spiel jetzt, na, es könnte in diesem Jahr dann vielleicht anders sein. Sie haben lange geführt, 2:0 bis in die 83. Minute, glaube ich. Und dann gab es doch noch den Anschlusstreffer für Juve durch Chiesa. Wie siehst du da die Ausgangsposition fürs Rückspiel?
Ja, der Anschlusstreffer war unnötig in dem Fall. Porto sogar mit einigen Chancen noch aufs 3:0. Da hätte ich gesagt, sind sie dann sogar zu 90% durch. Aber jetzt reist man eben nur mit einem 2:1 Polster nach Turin. Und da bin ich dann tatsächlich mal sehr gespannt, weil Juventus in einem Spiel, gerade mit CR7, wir kennen diese großen Spiele von ihm, noch alles in der eigenen Hand hat. Und wer hätte denn jetzt im Vorfeld gesagt, dass man nicht 2:0 gegen Porto gewinnen kann als Juventus, und genau so ein Sieg würde jetzt eben reichen. Mhm. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das jetzt das Aus für Turin bedeutet. Dennoch eine enttäuschende Vorstellung in Porto.
Die erste Champions League Woche, die erste Achtelfinale Hinspielwoche ist vorbei. Nils Babbel war das mit der Analyse der Mittwochsspiele. Nils Babbel vom Anschlusstreffer Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Unbedingt reinhören und abonnieren. Nils, vielen Dank.
Gern.
Analyse.
Dann wollen wir die Lage bei Borussia Mönchengladbach mal ein wenig aufarbeiten. Da war ja in den letzten Tagen viel geredet, viel spekuliert worden, nachdem Marco Rose seinen Abgang zu Borussia Dortmund erklärt hatte. Offenbar auch viel Unwahres dann kolportiert worden, denn auf der PK gestern, da platzte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl der Kragen. Wir haben dank der Kollegen des Sportinformationsdienstes den Ton vorliegen.
Diese Mär, dass Marco am Montagmorgen zu mir ins Büro gegangen ist und mir gesagt hat, er möchte gehen, und ich dann tief enttäuscht unter den Tisch gefallen bin, ist die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, dass die Mannschaft dann irgendwie in Grund und Boden gefallen ist. Es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Wortgefechte, es gab gar nichts. Es gab auch kein Gespräch von Max Eberl mit dem Mannschaftsrat gestern. Auch das ist eine Lüge. Das ist eine Thematik, die die Gesellschaft heutzutage betrifft, dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund Lügen verbreiten und sie werden als Wahrheiten weiterverkauft in die Öffentlichkeit.
Eberl hat damit einiges, über das spekuliert worden war, jetzt nochmal gerade gerückt. Fragen wir mal nach bei Stefan Behrens vom Vollrauten-Podcast. Stefan, wie ist es denn nach der gemeinsamen PK jetzt von Eberl und Rose um die Stimmung bei den Gladbach-Fans bestellt?
Die Stimmung bei den Gladbacher Anhängern geht bergauf. Eberl hat da einen sehr starken Auftritt hingelegt bei der Pressekonferenz. Er hat ganz klar gemacht, Borussia Mönchengladbach steht über allem. Steht über einzelnen Personen wie Marco Rose oder Spielern, die möglicherweise die Borussia verlassen könnten. Auf so dünnen Säulen ist die Borussia nicht mehr aufgestellt, dass der Wegfall einer solchen Person das Konstrukt zum Einstürzen bringt. Im Gegenteil, Eberl setzt auf Kontinuität, was man auch an seiner Vertragsverlängerung und der Vertragsverlängerung von Steffen Kurell sehen kann, und möchte weiter mit Borussia erfolgreich arbeiten. Und Eberl hat wirklich gezeigt, wie wichtig er für den Verein ist, aber auch hat auch aufgezeigt, wie wichtig der Verein an sich ist und dass der Verein wirklich wichtiger ist als alles andere.
Nimmt das denn jetzt auch Marco Rose aus der Schusslinie? Der war ja nach seinem Entschluss, Gladbach verlassen zu wollen, ja, also nicht mehr so gerne gesehen am Bökelberg, fast schon ein Judas wie einst Lothar Matthäus. Was erwartet ihr Fans von ihm?
Ja, wenn man zu Anfangs der Pressekonferenz waren die Fans sehr, sehr aufgeheizt. Und es hing ein Banner vorm Stadion, auf dem ja der Rausschmiss von Rose gefordert wurde, und auch Rose-Rausrufe waren in den sozialen Medien zu vernehmen. Er hat jetzt einen schweren Stand. Roses Vorteil ist ganz klar momentan die Pandemie, dass keine Fans im Stadion sind. Also ich glaube, ihm würde das sonst um die Ohren fliegen. Er hat jetzt den Vorteil, in einem leeren Stadion zu spielen, indem er nicht mit einem starken Gegenwind rechnen muss. Wir Fans erwarten von Marco Rose, dass er ehrliche Arbeit abliefert und nicht irgendwie für Borussia Dortmund irgendwie schon denkt, sondern er muss ganz klar sagen, okay, mein Mindset ist rein Borussia Mönchengladbach. Ich versuche, das Bestmögliche aus dieser Mannschaft herauszuholen bis zur Saisonende. Und wenn das auch am Ende heißt, dass Borussia Mönchengladbach Dortmund aus dem Pokal schmeißt oder vor ihnen in der Tabelle landet, das muss ihm jetzt egal sein. Und ich glaube, Borussia Dortmund möchte auch nicht einen Trainer haben, der jetzt nur noch herzlos und nur noch so halb arbeitet, sondern da wird man in Dortmund, glaube ich, auch Marco Rose genau auf die Finger schauen, wie er mit der Situation geht, denn das zeigt ja auch charakterliche Stärke. Gucken, ob er diese beweisen kann.
Max Eberl ist davon ja zutiefst überzeugt, sagt:
Es ist nicht eine Sekunde darüber nachgedacht worden, ob Marco freigestellt wird oder ob er die Saison fertig macht. Marco wird bis zum 30.06. hier, das ist meine hundertprozentige Überzeugung, alles geben. Wir haben drei Wettbewerbe, wir haben drei Möglichkeiten, was Großes zu schaffen. Und das wird nur zusammen funktionieren.
Stefan Behrens vom Vollrauten-Podcast. Glaubst du denn, dass es gemeinsam funktionieren wird, bis es bis zum Saisonende gut gehen wird, dass es ruhig bleibt und nicht vorher doch die Reißleine gezogen wird?
Ja, wir hoffen natürlich alle, dass das bis zum Saisonende gut geht mit Marco Rose. Jedoch gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, auch zu sagen, okay, wir stellen ihn irgendwann frei, wenn es wirklich jetzt, wenn die Mannschaft jetzt ganz klar sich gegen den Trainer positionieren sollte und gegen ihn spielen sollte. Was ich aber nicht glaube bei den Charakteren in der Mannschaft. Das wird hoffentlich gut gehen. Dass die Frage heißt, was heißt gut gehen? Ein Weiterkommen gegen Manchester City wird schwierig. In der Meisterschaft spielt Borussia noch um die internationalen Plätze mit. Da ist es oben ganz, ganz eng. Die Frankfurter und die Wolfsburger spielen da wirklich eine hervorragende Rolle oben. Und da wird es schwierig für Gladbach unter die ersten 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften zu kommen. Dafür ist es da oben sehr eng. Und im Pokal wartet mit Borussia Dortmund natürlich auch ein hartes Los. Ob man da dann etwas Blechernes, wie man so schön hier in Mönchengladbach sagt, mitnimmt, ist dann auch fraglich. Also die Frage ist, was heißt bis zum Saisonende gut? Was ist dieses Gut? Ich glaube, man möchte halt sehen, dass weiterhin gut mit der Mannschaft gearbeitet wird, dass die Mannschaft gut spielt, guten Fußball zeigt und der Trainer seine Leistung dazu steuert. Ja, was natürlich sehr schade ist noch, dazu zu sagen, dass mit Marco Rose auch René Maric und Alexander Zickler den Verein verlassen werden, die hier sehr gut aufgenommen wurden in Mönchengladbach, gerade René Maric, sehr beliebt in den sozialen Medien bei den Gladbacher Fans. Ich glaube, das wird er auch bleiben. Und daher wünschen wir Ihnen alles Gute und bei den Spielen gegen Mönchengladbach dann halt nicht mehr so gut.
Stefan Behrens vom Vollrauten-Podcast mit einer Einschätzung der Lage bei Borussia Mönchengladbach nach dem verkündeten Wechsel von Marco Rose nach Dortmund am Saisonende. Danke dir und wir werden die Lage natürlich weiter beobachten und überprüfen, wie lange diese Aussage von Max Eberl wirklich Gültigkeit hat.
Es passt kein Blatt zwischen Marco Rose und Max Eberl.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir haben das für euch zusammengefasst und wir nennen das Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Die deutschen Skiasse, die kommen aus dem Feiern bei der WM gar nicht mehr raus. Die sind völlig zu Recht erneut unser Top des Tages. Andrea Filser, Emma Eicher, Stefan Luiz und Alexander Schmid. Die haben nämlich gestern im Team-Event für die bereits vierte DSV-Medaille gesorgt. Hinter Norwegen und Schweden landeten die vier Deutschen auf dem Bronzerang.
Flop-Chronistenpflicht, so möchte ich es jetzt gerade mal nennen. Die deutschen Wasserballer sind nun definitiv raus für Olympia. Viertes Qualifikationsspiel, vierte Niederlage. Wir haben hier bei in der Rubrik Top und Flop schon darüber berichtet, dass es so sein könnte. Und jetzt ist es also wahr geworden. Aber der eigentliche Flop des Tages ist ein zerplatzter Traum, muss man sagen. Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty wollte unbedingt einen historischen Heimsieg bei den Australian Open landen. Den ersten Sieg einer Australierin bei den Open seit 1978. Doch völlig überraschend scheiterte die im Viertelfinale an der Tschechin Karolina Muchova. Die steht jetzt zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Grand Slam Viertelfinale.
Geburtstagskind des Tages.
Eine Trainerlegende im Fußball würde heute ihren 88. Geburtstag feiern. Sir Bobby Robson, als Fußballer selbst 20-mal englischer Nationalspieler. Später war er 8 Jahre der Coach der Three Lions und die führte er 1990 zum Beispiel ins WM-Finale. Damals endete der Weg an Deutschland und danach trainierte Bobby Robson ja auch noch den FC Barcelona.
Für die Nationalmannschaft hat's bei ihm nie gereicht, aber er war trotzdem eine der schillerndsten Torwartfiguren der Bundesliga. Gerry Ehrmann. Er wird heute 62 Jahre alt. Nach seiner Karriere bildete er Torhüter aus. Er war dann Torwarttrainer. Und er ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Zu Ehrmanns Schülern gehörten unter anderem Roman Weidenfeller, vor allem aber auch Tim Wiese. Also ein ganz besonderes Torwartspiel.
Und zweimal Weltmeister und einmal Olympiasieger, das ist der Auszug aus der langen Erfolgsliste von Hürdensprinter Colin Jackson aus Wales. Der feiert nämlich heute seinen 53. Geburtstag.
1974 wird ein später viermaliger Grand Slam Champ im Tennis geboren, und zwar in Sochi, Jewgeni Kafelnikow. Nach seiner Tenniskarriere machte er sich dann auch einen Namen als Pokerspieler.
Und er hat auch ein bisschen zugelegt. Nicht ganz so sehr zugelegt hat Il Codino Divino, und der hat heute Geburtstag, das göttliche Zöpfchen nämlich, Roberto Baggio. Der wird heute 53 Jahre alt, war ja Weltfußballer des Jahres, italienischer Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger und auch Vize-Weltmeister. Hat auch eine ziemlich lange Erfolgsliste.
Ja, daran kommt Constanze Klosterhalfen, die Langstreckenläuferin, noch nicht ganz ran, aber sie ist ja auch noch jung. Sie hat eine Menge Zeit für viele Erfolge. Sie wird heute 24 Jahre jung. Sie ist immerhin schon Bronzemedaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften, damals über die 5000 Meter.
Heute in der Sportgeschichte.
Rodler Thomas Köhler, der hatte bereits 1964 in Innsbruck die Goldmedaille im Einsitzer im Rodeln gewonnen und vier Jahre später, da holte er sich dann am 18. Februar auch die Goldmedaille im Doppelsitzer, zusammen übrigens mit seinem Partner Klaus Bohnsack.
Heute vor 43 Jahren, also am 18. Februar 78, wurde in Kona auf Hawaii der allererste Ironman der Geschichte ausgetragen. Auf die Idee kamen damals, wie könnte es anders sein, Soldaten der US Navy. Gewonnen hat ihm am Ende ein ehemaliger Navy-Soldat, und zu dieser Zeit war er Taxifahrer. Er hieß und heißt immer noch Gordon Haller.
Und Katharina Witt, die hat heute vor 37 Jahren ihre erste von insgesamt zwei olympischen Goldmedaillen im Eiskunstlauf gewonnen. Und Martin Nykänen, der feierte seine erste von insgesamt vieren im Skispringen.
2001 verunglückte Dale Earnhardt beim Daytona 500 in der letzten Runde und erlag dann seinen schweren Verletzungen. Sein Tod löste Diskussionen aus und sorgte letztlich auch für, nachhaltige Sicherheitsverbesserungen in dieser Rennserie.
Und im Jahre 2006, da fand während der Olympischen Spiele von Turin genau an diesem Tag eine Razzia im Quartier der österreichischen Langläufer und Biathleten statt. Grund war die Anwesenheit des eigentlich für die Olympischen Spiele gesperrten Trainers Walter Mayer. Und bei dieser Razzia, da wurden zahlreiche Dopingproben genommen, die sich im Nachhinein jedoch glücklicherweise für die Österreicher alle als negativ herausstellten.
Stand jetzt aktuell.
Im Einzelwettbewerb hat es dann doch endlich geklappt. Die Biathlon-Herren, die feiern bei der WM in Pokljuka die ersehnte erste Medaille. Arndt Peiffer, der holt Silber nach einer Top-Leistung am Schießstand und einem Rennen in der Loipe, in dem er sich am Ende nur dem norwegischen Shootingstar Sturla Holm Lagreid geschlagen geben musste. Seine Selbstanalyse nach dem Rennen.
Irgendwie war ich heute, glaube ich, lockerer als im Sprint, weil so ein bisschen nach dem Motto, ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, so ein bisschen bin ich eigentlich rangegangen, weil ich wollte einfach ein ordentliches Rennen machen. Ich habe gar nicht unbedingt an Medaillen oder Top 6 gedacht, weil wenn man 36. im Sprint war, dann ist das echt weit weg. Deswegen ging es mir eher darum, heute mal eine gute Leistung am Skistand zu zeigen, ein vernünftiges Rennen zu machen, mit dem ich hinterher zufrieden sein kann. Ich habe gedacht, okay, wenn ich heute in die Top 10 laufe, das wäre irgendwie mein Ziel heute. Und dass es am Ende jetzt für eine Medaille reicht, das ist natürlich genial. Und es tut, glaube ich, dem ganzen Team gut. Der Ski war heute wieder gut, wie im Verfolger. Also das hat auch gepasst und das muss eben alles passen, um da vorne reinlaufen zu können.
Und heute hat dann endlich mal wieder alles gepasst in diesem Einzelrennen, das ja schon seine besonderen Anforderungen stellt, seine ganz eigenen Tücken hat.
Ja, das ist einfach ein verdammt schwieriges Rennen, weil man wahnsinnig lang unterwegs ist und nie locker lassen darf, aber es innerhalb von 10 Sekunden eigentlich wegwerfen kann. Also angenommen, man schießt wie die Lisa gestern zum Beispiel, ich meine, die war trotzdem Top-Ergebnis, keine Frage. Aber man schießt die letzten beiden Schuss vorbei und dann zerbröselt die ganze Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Harte in diesem Rennen, dass man auch lange Zeit hat, sich aufs letzte Schießen vorzubereiten, 4 Kilometer, und weiß, okay, jetzt geht's um die Wurst. Das ist nicht unbedingt einfach und das ist mir auch dieses Jahr in Antholz zum Beispiel nicht gelungen. Da habe ich einen Zweier hinten rausgeschossen und das letzte Schießen ist einfach verdammt schwer. Und ja, deswegen ist man auch wahnsinnig erleichtert, wenn man dann vom Stand weggeht mit 100%. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Schlussrunde genossen habe, Aber man ist dann schon ein Stück leichter, wenn man weiß, okay, ich habe heute keine Fehler am Stand gemacht.
Aber nicht nur Arndt Peiffer, sondern insgesamt machten die deutschen Herren gestern wenig Fehler und das schlug sich in einem mannschaftlich geschlossen starken Ergebnis nieder. Denn Benedikt Doll und Roman Rees, die landeten auf den Positionen 7 und 10. Außerdem komplettiert Johannes Kühn das gute deutsche Ergebnis auf Platz 24. Ein Brustlöser, so schätzt es Benedikt Doll ein.
Ja, es tut sehr, sehr gut. Super, wenn alle in die Top 10 oder viele in der Top 10 sind. Und wenn man dann auch noch mit einer Medaille belohnt wird, was will man mehr? Es war jetzt einfach bitter nötig, muss man wirklich sagen. Auch die Mädels, super Rennen gemacht und einfach knapp an der Medaille vorbei. Und der Anspruch ist ja dann schon irgendwie immer da. Und wenn es dann klappt, jetzt endlich mal, es tut es richtig gut.
Dann hoffen wir mal, dass die deutsche Mannschaft den Schwung aus diesem Einzelrennen der Herren dann mit in die Mixstaffel heute bei der Biathlon-WM nehmen wird.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf diesen Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch.
Ja, die haben wir. Fußball zum Beispiel gibt's heute satt, aber auch richtig satt. Denn das 16. Finale der Europa League steht ja auf dem Programm. Und aus deutscher Sicht, da spielt Bayer Leverkusen bei Young Boys Bern und Molde gegen Hoffenheim. Aber das Spiel findet in Villarreal statt.
Die kommen ordentlich rum, oder? Unfassbar. Außerdem gibt's heute Skisprung-Weltcup der Damen und der Herren in Rasnov in Rumänien. Zum Auftakt sind die Damen mit dem Einzel an der Reihe. Anna Rubrecht ist hoch motiviert.
Mein Ziel ist nach wie vor, dass ich die Top 15 erreiche im Weltcup. Und ich freue mich auch drauf, dass es einen Mixed gibt. Ich hoffe natürlich, dass ich in dem Mixed im Weltcup mitspringen darf, jetzt in Rasnov, was dann vielleicht auch schon eine gute Übung für die WM wäre. Gehe auf jeden Fall ziemlich gelassen ran und freue mich einfach drauf, dass wir noch Wettkämpfe haben, nachdem jetzt auch die Raw Air abgesagt worden ist. Und ja, wer weiß, vielleicht ist es auch unser komplett letzter Weltcup dieses Jahr. Mit Russland sieht es ja auch eher schwierig aus. Deshalb fokussiere ich mich da jetzt nochmal drauf und hol das Beste raus.
Das Beste? Ha, guck mal hier. Die BEL lässt am 19. Spieltag die Grizzlies aus Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters und die Ingolstädter gegen Augsburg aufs Eis.
Und die HBL hat auch das Beste zu bieten, was es gibt. Den 19. Spieltag nämlich mit gleich 5 Spielen, die da angesetzt sind. Außerdem wird ja vom 8. Spieltag auch noch ein Duell nachgeholt, nämlich, und das ist wirklich was Gutes, Füchse Berlin gegen Flensburg.
Bei der Ski-WM in Cortina ist der Riesenslalom der Damen angesetzt und bei der Biathlon-WM wird die Single-Mixed-Staffel ausgetragen. Erik Lesser ist am Start und Franziska Preuß. Die gehen für den DSV also ins Rennen. Wir drücken alle Daumen.
Und Tennis wird natürlich auch bei den Australian Open gespielt. Alle aktuellen Infos dazu bekommt ihr natürlich bei den Kollegen vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, jetzt übrigens auch, ja, bei Spotify, unbedingt abonnieren. Kollege Andreas Thies, der freut sich drüber und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid bei den Themen, die sicherlich Stand jetzt bzw. Stand dann das Tagesgespräch bestimmen werden.
Wir sitzen gerne mit euch am Frühstückstisch oder in der Küche, im Badezimmer, auf dem Weg zur Arbeit. Wir sind ab 7.07 Uhr für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes. Hört jedenfalls weiter fleißig meinen Sportpodcast.de.
Ja, wir haben Sport für die Ohren rund um die Uhr und wir sagen wieder bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.